So, ich glaube, jetzt können wir loslegen. Wow, das ist gut besucht. Das freut uns sehr und das zeigt, das Thema ist dann doch noch irgendwie interessant. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei unserem heutigen Employment Talk zum Thema Nachweisgesetz. Wir freuen uns, dass Sie auch, dass sich auch diesmal wieder so viele eingewählt haben und mit uns in der kommenden Stunde ungefähr die Details des Nachweisgesetzes und der damit im Zusammenhang stehenden Gesetzesreform verbringen möchten. Auch knapp 2 Monate, jetzt mal Blick aus der Praxis, bekommen wir immer noch Nachfragen von deutschen und auch insbesondere internationalen Mandanten zu Einzelheiten zum Nachweisgesetz. Und das zeigt uns, dass das Interesse daran nach wie vor nicht abebbt, trotz der jetzt jüngst entstehenden Diskussion. Da kommen wir auch gleich dazu im Detail, gleich zu Beginn. Was sind denn eigentlich die Konsequenzen eines Verstoßes gegen das Nachweisgesetz? Ist es tatsächlich unmittelbar Bußgeld gewährt oder gibt es da vielleicht noch einen Way out? Aufgrund der noch fehlenden Rechtsprechung ist vieles noch nicht abschließend geklärt. Umso wichtiger ist aus unserer Sicht eine nach wie vor gute Beratung, da eben etwaig gegebenenfalls Bußgeld bewährte Versäumnisse zulasten der Arbeitgeber gehen. Heute wollen wir also einen kleinen Blick auf die letzten Wochen werfen und die aus unserer Sicht häufigsten und wichtigsten Themen aus unserer Beratungspraxis beleuchten. Erlauben Sie mir, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das tun. Ich bitte um Entschuldigung, aber es ist wert, ein bisschen Eigenwerbung vorab. Und zwar zu unserem Blog Insights Arbeitsrecht. Vor gut 2 Monaten haben wir mit unserem Arbeitsrechtsblog Insights Arbeitsrecht gestartet, auf dem unser Team wöchentlich zu aktuellen Themen und Trends bloggt. Wir behandeln dort Fragen, die für Unternehmen tagtäglich von Interesse sind, wie inklusive Tipps und Best Practice Guidelines. Themen sind uns unter anderem die jüngste Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung, natürlich in aller Munde, dann natürlich auch das Nachweisgesetz und die Umsetzung der Work-Life-Balance-Richtlinie sowie die Rolle des Betriebsrats gerade jüngst bei ESG-Konzepten, also ein bunter Strauß an verschiedensten aktuellen Themen. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, besuchen Sie die Seite Insights Arbeitsrecht und abonnieren Sie Blog Alerts oder aktualisieren Sie Ihr bestehendes Blog-Abo. Aus meiner Sicht wirklich ein guter Blog. Wir sind natürlich der Meinung, der Beste. Aber auf jeden Fall lohnt sich ein Blick hinein für all diejenigen von Ihnen, die bei internationalen Konzernen beschäftigt sind. Wir haben die jüngsten Blogs bilingual entworfen, das heißt Deutsch und Englisch, und arbeiten jetzt daran, auch die älteren Blogs zu übersetzen, sodass es dann am Ende des Tages ein deutscher und ein englischer Blog ist. Das dürfte unsere Erfahrung nach, insbesondere für internationale Konzerne mit HR-Departments oder Legal-Departments im Ausland, auch ganz interessant sein. Und nicht zu vergessen, eine weitere Neuheit von uns, unsere neue Microsite Praxiswissen Arbeitsrecht, die alle unsere bisherigen Newsletter, Fachbeiträge, Podcasts und globale Initiativen thematisch sortiert bereithält. Das war aus unserer Sicht wirklich dringend erforderlich, das alles mal zusammenzufassen. Insbesondere in den letzten 2,5 Jahren haben wir wahnsinnig viel geschrieben, Beginn der Pandemie, während der Pandemie, Homeoffice, all die ganzen Änderungen und Regularien, diese ganzen Webinars, die wir gehalten haben, um das mal ganz organisiert zusammenzufassen, einschließlich dessen, was wir international nach außen tragen. Das finden Sie auf unserer Microsite Praxiswissen Arbeitsrecht. Beide Seiten werden wir im Nachgang im Mailing verlinken und wir würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen und uns Ihr Feedback geben. So. Das war es dann auch schon zur Eigenwerbung. Unser heutiger Call wird, nur kurze Anmerkung, wie immer aufgezeichnet und auch den stellen wir dann auf unserer Homepage, auf unserer Microsite zur Verfügung. Nun fangen wir aber an. Einführung in das Thema Nachweisgesetz. Die Hintergründe der Gesetzesreform dürften den meisten bekannt sein. In Kurzform, die sogenannte EU-Arbeitsbedingungen-Richtlinie musste bis Ende Juli diesen Jahres in nationales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie soll eine transparentere und vorhersehbare Beschäftigung fördern und sieht unter anderem vor, dass Nachweispflichten über wesentliche Arbeitsbedingungen, die national im Nachweisgesetz geregelt sind, erweitert werden. Gerade rechtzeitig traten die Änderungen durch das geänderte Nachweisgesetz dann auch in Deutschland zum 1. August 2022 in Kraft. Die Erbringung eines Nachweises per se ist ja nichts Neues. Das Nachweisgesetz sah auch schon vor der Reform vor, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszugeben. Neu ist, der Katalog der wesentlichen Arbeitsbedingungen, über die der Arbeitgeber informieren muss, wurde um mehrere Angaben erweitert. Dazu wird gleich meine Kollegin Frau Dr. Pacher ein wenig mehr berichten. Es werden weiterhin strengere Fristen zur Erfüllung der Nachweispflichten eingeführt und die wohl gravierendste Neuerung, die Einführung von eigenständigen Bußgeldtatbeständen. Ein kurzer Überblick, damit Sie wissen, was Sie in diesem Employment Talk erwartet, von der Struktur. Wir starten mit dem Thema Risiken, also was Arbeitgebern bei Verstößen neben einem Bußgeld auch noch drohen könnte, wer die Einhaltung überhaupt kontrolliert und ob vor dem Hintergrund des 10-OWIG, also dass eine Ordnungswidrigkeit vorsätzliches Handeln voraussetzt, das Nachweisgesetz überhaupt zu Recht so viel Aufmerksamkeit erhält. Danach werden wir einen Blick auf das Schriftformerfordernis werfen, beziehungsweise welche praktikablen, aber rechtssicheren Umsetzungsmöglichkeiten Arbeitgeber haben. Anschließend geht es um das Thema Vergütung plus Neuerungen bei der betrieblichen Altersversorgung, die als Bestandteil des Arbeitsentgelts mit zu den wesentlichen Vertragsbedingungen gehört. Und zum Schluss kommen wir noch zu dem Thema Arbeitszeit, beziehungsweise die Auswirkungen auf bestehende Modelle, wie zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit und wie man richtig auf Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge verweist. So, ich freue mich nun, Ihnen unsere standortübergreifende Taskforce Nachweisgesetz vorstellen zu dürfen, die sich die letzten Wochen intensiv mit allen Fragen rund um das Thema beschäftigt hat, sich täglich hierzu austauscht und diskutiert. Zum einen aus unserem Münchner Büro, meine Kollegin Senior Associate Beatrice Protze, dann aus dem Hamburger Büro, nicht weit weg entfernt von mir, Frau Dr. Julia Pacher, Associate bei uns, und dann aus unserem Frankfurter Büro, Sven Gunkel, ebenfalls Associate in unserem arbeitsrechtlichen Team. So, fangen wir direkt einmal an, Beatrice. Das Nachweisgesetz gab es ja auch bereits vor dem 1. August 2022. Wieso hat dieses durch die Anpassung so viel an Bedeutung gewonnen?
Genau, vielen Dank, Marc, und hallo an alle Teilnehmenden. Wie du bereits gesagt hast, die größte Neuerung ist die Einführung eines Bußgeldtatbestands in Paragraph 4 Nachweisgesetz. Und nach diesem Bußgeldtatbestand müssen Arbeitgeber bis zu 2.000 € Geldbuße leisten, wenn der Nachweis nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig ausgehändigt wird. Dieses Bußgeld droht grundsätzlich bei jedem Verstoß, das heißt bei mehreren Arbeitnehmenden in jedem Fall und zudem, wenn sich die wesentlichen Arbeitsbedingungen verändern, auch bei einzelnen Arbeitnehmenden mehrfach. Nun aber zur ersten Entwarnung. Entsprechend Paragraph 10 Ordnungswidrigkeitengesetz ist Voraussetzung einer Geldbuße vorsätzliches Handeln. Fahrlässigkeit reicht hingegen nicht aus. Erteilen Arbeitgeber daher Nachweise nach bestem Wissen, insbesondere unter Einholung gegebenenfalls externen Rechtsrats, ist in Zweifelsfällen eher nicht von einem solchen vorsätzlichen Handeln auszugehen. Dies dürfte etwa dann gelten, wenn die Rechtsprechung im Nachgang zu einzelnen Nachweisthemen höhere Anforderungen stellen sollte, als dies derzeit die überwiegende Rechtsmeinung tut. In solchen Fällen dürfte wohl allenfalls von einem fahrlässigen Handeln, das eben gerade nicht durch eine Geldbuße bestraft werden kann, auszugehen sein. Das klingt jetzt erstmal nach einer starken Entwarnung. Vorsicht ist aber dennoch geboten, weil Vorsatz dürfte nicht nur dann im Raum stehen, wenn Arbeitgeber gar keinen Nachweis erteilen, sondern auch dann, wenn sie einzelne Nachweisthemen gänzlich auslassen. So mag man argumentieren können, dass das Vergessen eines Nachweises über einen von vielen Vergütungsbestandteilen fahrlässig geschehen ist, fehlt jedoch jede schriftliche Angabe zur Vergütung insgesamt, dürfte es für Arbeitgeber deutlich schwieriger werden, sich vom Vorwurf des Vorsatzes zu entlassen. Um das Bußgeld zu vermeiden, sollten Arbeitgeber sich daher jedenfalls belegbar bemühen, den Anforderungen des Nachweisgesetzes nachzukommen.
Danke, Beatrice. Das heißt nicht ganz Entwarnung, aber natürlich ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir also jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht mit einer großen Bußgeldwelle zu rechnen haben, wie sieht es denn grundsätzlich aus? Welche Behörde wäre denn überhaupt zuständig und was droht Arbeitgebern bei Verstößen außerhalb von Bußgeldrisiken?
Genau, zuständig für die Kontrolle der Einhaltung des Nachweisgesetzes sind mangels spezialgesetzlicher Zuweisung die Gewerbeaufsichtsämter. Bisher ist uns kein Fall bekannt, in dem die Gewerbeaufsichtsämter hier tätig geworden sind. Auch zeigen sich Arbeitnehmende bisher wenig am Nachweisgesetz interessiert. Obwohl die Änderungen nunmehr gut 2 Monate in Kraft sind, ist uns jedenfalls von unseren Mandanten kein Fall bekannt, in dem Altarbeitnehmende, das heißt bereits vor dem 1. August 2022 Beschäftigte, aktiv von ihren Arbeitgebern ein Nachweisschreiben verlangt hätten. Wir gehen jedoch davon aus, dass so vergleichbar dem datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch der Nachweis vor allem in Trennungssituationen mit Arbeitnehmenden an Relevanz gewinnen wird. Also wir rechnen damit, dass Altarbeitnehmende in solchen Situationen zum Beispiel aktiv ein Nachweisschreiben verlangen werden und dieses gegebenenfalls gegenüber den Gewerbeaufsichtsämtern bei Fehlerhaftigkeit melden werden. Eine solche Meldung droht auch durch Neuarbeitnehmende, wenn der Nachweis nicht ordnungsgemäß erteilt wird. Und wenn eine solche Meldung an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt erfolgt, muss dieses natürlich auch tätig werden und den Sachverhalt prüfen, sodass in solchen Konstellationen, wenn man seine Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt, Arbeitgebern jedenfalls erhebliche administrative Aufwände drohen können, weil man belegen muss, dass, wenn es Fehler gibt, diese nicht vorsätzlich geschehen sind. Und es gibt auch noch weitere Risiken, wenn man den Anforderungen nicht nachkommt. Das war auch vor der Änderung des Nachweisgesetzes so, dass die Rechtsprechung angenommen hat, dass es zu einer Umkehr der Darlegungslast kommt, wenn der Nachweis nicht oder nicht vollständig erbracht wird. Gibt es gar keinen Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen, weil der Arbeitgeber ihn einfach nicht erteilt hat, dann genügt es, wenn Arbeitnehmende Indizien für bestimmte Arbeitsbedingungen darlegen. Es ist dann an Arbeitgebern, diese zu widerlegen. Wenn Arbeitgeber einen Nachweis erteilt haben, so liegt dann auch die Darlegungslast dafür, dass hiervon abweichende Vereinbarungen getroffen wurden bei den Arbeitgebern. Wir gehen davon aus, dass diese Rechtsprechung in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass sich durch die Änderung des Nachweisgesetzes der Katalog der Nachweisthemen, also worüber hat der Arbeitgeber alles einen Nachweis zu erteilen, erheblich erweitert hat. Zusammenfassend kann man damit festhalten, dass trotz der Einführung des Bußgeldtatbestands eher nicht damit zu rechnen ist, dass entsprechende Bußgelder gegenüber Arbeitgebern nur mehr massenhaft verhängt werden. Arbeitgeber sind jedoch dennoch gut beraten, die Anforderungen des Nachweisgesetzes zu erfüllen, da sich Risiken ansonsten insbesondere in Trennungssituationen mit Arbeitnehmenden realisieren können.
Ja, das kann insbesondere in den Trennungssituationen, kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Da haben wir ja schon die Datenschutzrechte, hast du erwähnt. Komponente, die man in der Praxis immer häufiger sieht. Und das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man dann in den Aufhebungsvertragsverhandlungen steckt und dann auf einmal die Drohung oder auch tatsächlich das in die Tat umsetzen kommt. Die Behörden werden kontaktiert und ein Nachweis wird gefordert. Und dann wird eben das drohende Bußgeld einfach nochmal auf die Forderung des Arbeitnehmers aufgeschlagen. Okay. Werden wir mal schauen, was da in der Praxis oder wie kreativ Arbeitnehmervertreter da in der Praxis sein werden, aber halten wir ebenfalls fest, Bußgeldwellen, damit müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht rechnen. Damit kommen wir nun zu der nächsten Frage, welche neuen Anforderungen das Nachweisgesetz seit dem 1. August denn jetzt konkret vorsieht. Julia, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Klar, gerne. Vielen Dank, Marc, und auch von mir erstmal herzlich willkommen an alle. Zu den neuen Anforderungen. Also zunächst mal müssen Arbeitgeber den Arbeitnehmern deutlich mehr Informationen mitteilen als bisher. Zu den neuen wesentlichen Bedingungen gehören insbesondere, sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden sowie deren Voraussetzungen, die vereinbarte Arbeitszeit sowie die Ruhepausen und Ruhezeiten. Sicherlich besonders interessant nach dem jüngsten Urteil des BAG zur Arbeitszeiterfassungspflicht. Hierzu erzählt Ihnen meine Kollegin Beatrice dann später noch Näheres. Zu informieren ist nunmehr auch das bei einer Kündigung vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren. Also Mindestanforderungen über das Schriftformerfordernis, Kündigungsfristen und die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage. Genannt werden müssen zudem auch etwaige Fortbildungen, die Sie Ihren Arbeitnehmern anbieten, wenn Sie solche anbieten. Und last but not least dürfen natürlich auch Angaben zur betrieblichen Altersversorgung nicht fehlen. Speziell meines Kollegen Sven, der Ihnen hierzu später noch Näheres erzählen wird.
Vielen Dank. Ganz schön viele Informationen, die von den Arbeitgebern nun zusätzlich abverlangt werden. Seit dem 1. August müssen aber nicht nur eine Reihe weiterer Informationen mitgeteilt werden, sondern es gelten auch strengere Formvorgaben für den Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen. Wie sieht es damit aus?
Genau, völlig richtig. Leider hat der Gesetzgeber nicht von der in der EU-Arbeitsbedingungsrichtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Nachweis auch in elektronischer Form zu bringen, sondern ist, sagen wir gelinde gesagt, mal wieder etwas über das Ziel hinausgeschossen und verlangt von den Arbeitgebern den Nachweis ausdrücklich in schriftlicher Form. Für Arbeitgeber bedeutet das also wieder ganz klassisch, Nachweis muss ausgedruckt, eigenhändig vom Arbeitgeber unterzeichnet werden, wichtig vom Arbeitgeber, nicht auch vom Arbeitnehmenden. Und dann muss dieser Nachweis entweder ganz persönlich übergeben oder dem Arbeitnehmenden per Post zugeschickt werden. Eine Unterzeichnung via digitaler Signatur, wie es im modernen Zeitalter ja inzwischen bei vielen Unternehmen üblich ist, funktioniert also leider nicht mehr. Einen wunderbaren Beitrag dazu finden Sie auch von meiner Kollegin Anne Pelzer, die das Thema Schriftformerfordernis noch einmal ganz detailliert für Sie aufbereitet hat, in unserem bereits erwähnten Blog Inside Arbeitsrecht, wenn das noch interessiert.
Keine Eigenwerbung mehr, Julia. Vielen Dank. Ich kann mich erinnern an die ersten Telefonate mit insbesondere amerikanischen Mandanten, die vollkommen fassungslos darauf reagierten, dass ein neues Gesetz in Deutschland tatsächlich Wet Ink erfordert, die ja sowieso grundsätzlich immer sehr erstaunt sind über das Schriftformerfordernis nach 623 BGB. Aber jetzt auch ein Nachweisgesetz ist in der Tat faszinierend und ich weiß nicht, ob es noch wirklich zeitgemäß ist. Zeitgemäß ist ja momentan auch mit der neuen BAG-Rechtsprechung, Nachhaltung der Arbeitszeiten und der EuGH-Rechtsprechung aus 2019 dazu, kann man sich wirklich mal Gedanken machen, in welche Richtung wir gehen. Aber was heißt das denn jetzt konkret für neue und für alte Arbeitsverträge, Julia?
Also, zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Pflicht zur Unterrichtung über den erweiterten Katalog der nachweispflichtigen Arbeitsbedingungen nur für neue Verträge ab dem 1. August 2022 sowie für nachweisrelevante Änderungen von Altverträgen nach dem 1. August 2022 gilt. Das heißt, unmittelbarer Handlungsbedarf besteht zunächst einmal nur bei Neuverträgen ab dem 1. August. Hier muss der schriftliche Nachweis nun bereits am ersten Tag der Arbeitsaufnahme, also statt wie bisher innerhalb eines Monats, ausgehändigt werden. Gerade für diese Neuverträge bietet es sich an, einfach um den administrativen Aufwand gering zu halten und beides praktisch in einem Aufwasch zu erledigen, die geforderten Informationen direkt in den Arbeitsvertrag mit aufzunehmen und diesen dann handschriftlich zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer dann auszuhändigen. Zwingend ist das aber nicht. Das Nachweisgesetz verlangt nicht, dass der Arbeitsvertrag als solcher der Schriftform genügen muss, sondern nur, dass die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich ausgehändigt werden. Wenn Sie es also vorziehen, den Arbeitsvertrag eher schlank zu halten oder den Arbeitsvertrag etwa aus juristischen Gründen, ich denke immer gerne an unsere Mandanten im Ausland, lieber erstmal elektronisch zu signieren und dann vorab zu verschicken, können Sie das gerne weiterhin tun. Sie müssen dann nur zusätzlich einen eigenhändig unterzeichneten Nachweis, ein Zeitletter oder ein schickes Informationen-Nachweis schreiben, über die wesentlichen Arbeitsbedingungen erstellen, dass Sie dann dem Arbeitnehmenden am ersten Arbeitstag in die Hand drücken. Dazu noch ein kurzer praktischer Hinweis. Um im Streitfall keine Nachweisprobleme zu riskieren, würden wir immer empfehlen, den Empfang des Hinweisschreibens dann auch kurz durch die Arbeitnehmenden bestätigen zu lassen.
Vielen Dank, wichtiger Hinweis. Und wie sieht das bei Altverträgen aus?
Anders als bei Neuverträgen können Sie für Verträge mit Arbeitnehmern, die bereits vor dem 1. August 2022 in Ihrem Unternehmen beschäftigt waren, zunächst einmal abwarten. Erst wenn Sie von den Arbeitnehmern dazu aufgefordert werden, Ihnen die neuen Informationen mitzuteilen, dann müssen Sie aktiv werden und das grundsätzlich innerhalb von 7 Tagen. Dann praktisch den schriftlichen Nachweis aushändigen. Insbesondere für diese Fälle empfehlen wir Ihnen schon mal ein separates Hinweisschreiben vorzubereiten, indem Sie die wesentlichen Nachweisbedingungen festgehalten sind und dass Sie dann in dem Moment ganz gemütlich aus der Schublade ziehen müssen, damit dann nicht vielleicht innerhalb dann doch manchmal etwas kürzer werdenden Wochenfrist Stress eintritt. Der Charme eines solchen rein informatorischen Hinweisschreibens ist dann auch, dass Sie dies, anders als jetzt ein Arbeitsvertrag, auch jederzeit einseitig ändern und damit flexibel auf Veränderungen reagieren können. Hinsichtlich des Inhalts dieses Hinweisschreibens stehen Ihnen mehrere Optionen offen. Natürlich könnten Sie jede einzelne nachweisrelevante Arbeitsbedingung gesondert in dem Schreiben für den einzelnen Arbeitnehmer aufführen. Ich schätze aber mal, spätestens bei mehreren Arbeitnehmenden mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen dürfte dies recht schnell sehr aufwendig werden. Deswegen würden wir empfehlen, ein Musterhinweisschreiben mit den praktisch Common Conditions für alle Arbeitnehmenden zu entwerfen und dann hinsichtlich der einzelnen Nachweise, zum Beispiel zu Vertragsbeginn oder der Vergütung auf den jeweiligen Arbeitsvertrag zu verweisen. Diesen dann als Anlage dem Hinweisschreiben beizufügen. Aber Achtung, sofern Sie den Arbeitsvertrag zuvor nicht schriftlich ausgehändigt haben, was ja früher durchaus auch mit elektronischer Signatur der Fall war, genügt das bloße Beifügen des Arbeitsvertrages als Anlage noch nicht der Schriftform, weil ja unter allen Arbeitsbedingungen eine Unterschrift erfolgen muss. Am sichersten wäre es daher, wenn Sie den Arbeitsvertrag als Anlage zum Nachweisschreiben ebenfalls noch einmal handschriftlich unterzeichnen würden, dann aber gegebenenfalls verbunden mit dem Hinweis, dass die als Anlage beigefügte Abschrift des Arbeitsvertrags nur der Erfüllung der Nachweispflicht dient. Wir wollen ja nicht riskieren, dass wir bei etwaigen Abweichungen gegebenenfalls ungewollte Ansprüche begründen. Wenn Sie jetzt aber langsam sicherlich zu Recht fürchten, dass Sie dann einen Arbeitnehmer abstellen müssen, der den ganzen Tag nur noch für Sie unterschreibt, können Sie auch nur das Hinweisschreiben unterzeichnen, müssen dann aber beide Schriftstücke, also Hinweisschreiben und Arbeitsvertrag, fest miteinander verbinden, also zum Beispiel tackern oder anderweitig die unmissverständliche Zusammengehörigkeit sicherstellen, zum Beispiel fortlaufend nummerieren, die Grafik so ein bisschen einheitlich gestalten oder auch den Text inhaltlich zusammenhängend gestalten.
Okay, vielen Dank. Das klingt nach einem großen formellen Aufwand in der Tat. Und wie sieht das bei nachweisrelevanten Änderungen von Altverträgen aus?
Während eines laufenden Arbeitsverhältnisses wesentliche Vertragsbedingungen geändert, zum Beispiel, weil Sie sich als Arbeitgeber erst im laufenden Jahr dazu entscheiden, eine Sonderzahlung zu erbringen, müssen Sie die entsprechende Änderung ebenfalls proaktiv den Arbeitnehmenden schriftlich aushändigen. Und zwar spätestens an dem Tag, an dem die Änderung wirksam werden soll. Haben Sie das bitte insbesondere im Blick bei Gehaltserhöhungen oder bei Bonusbriefen und jetzt natürlich auch ganz aktuell bei einmaligen Sonderzahlungen, wie zum Beispiel dem Inflationsbonus.
Okay, vielen Dank, Herr Julia. Gibt es denn sonst noch Dinge, die man bei der Schriftform berücksichtigen muss, Sven?
Ja, in der Tat, Marc, die gibt es. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich darf Sie begrüßen und jetzt das Augenmerk auf die betriebliche Altersvorsorge, kurz BAV, lenken. Im Rahmen der BAV sind aus unserer Sicht zum Schriftformerfordernis noch zwei Aspekte hervorzuheben, die zwar schon angeklungen sind, aber die ich jetzt nochmal herausheben möchte. Zum einen inhaltlicher Art birgt das Schriftformerfordernis aus BAV-Sicht eigene Risiken, die nach unserer bisherigen Erfahrung bei unseren Mandanten kaum berücksichtigt werden. Insbesondere bei den Neufällen, das heißt Eintritten ab dem 1. August, gab es häufig die Anfrage, die neuen Musterarbeitsverträge nach dem Nachweisgesetz einfach entsprechend anzupassen. Problematisch ist, dass bei Verwendung unglücklicher Formulierungen oder nicht immer passender standardisierter Klauseln im Rahmen der BAV das Risiko besteht, neue oder eigene Versorgungszusagen zu erteilen, die ursprünglich so nicht gewollt waren. Zwei Sätze zum Hintergrund. Der BAV liegt ein sogenanntes Versorgungsverhältnis zugrunde, das nach dem Betriebsrentengesetz eine verselbstständigte Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellt, das aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses geschlossen wird. Gerade wenn die Ansprüche bzw. Anwartschaften auf Leistung der BAV unverfallbar geworden sind, bleiben diese Ansprüche auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber bestehen. Sie sind also untechnisch gesprochen, natürlich vorbehaltlich aller Besonderheiten der verschiedenen Durchführungswege, sehr, sehr hartnäckig. Es hat daher meist sehr weitreichende Konsequenzen, einem Mitarbeiter BAV zu gewähren. Nach unserer Erfahrung ist daher besondere Vorsicht geboten, wenn man die Nachweispflicht zur BAV eben schnell in den neuen Arbeitsvertrag aufnehmen möchte. Denn neben dem Risiko, ungewollt neue Ansprüche zu begründen, wie eben gerade angesprochen, droht auch hier die Gefahr, dass die bisherige Zusageform, gerade bei so ungeregelten Zusagen durch betriebliche Übungen oder Ähnliches, in konkrete individualvertragliche Zusagen umgewandelt werden, die man, wenn überhaupt, nur sehr schwer inhaltlich abändern kann. Insofern, das ist jetzt ein bisschen abweichend zu dem, was eben gesagt worden ist, haben wir es am liebsten, wenn bei Neuverträgen im Rahmen der BAV ein eigenständiges Informations- bzw. Nachweisschreiben erteilt wird. In diesem sollte ausdrücklich betont werden, dass es sich bei den Informationen, die BAV betreffend, um eine reine Wissenserklärung handelt und keine Ansprüche begründet werden sollen. Dies mag natürlich organisatorisch aufwendiger sein, hat aber den Vorteil, dass bei einem missglückten Nachweisversuch nicht teure und langwirkende Nachteile für den Arbeitgeber resultieren. Ist eine aufklärende Aufnahme in den einheitlichen Arbeitsvertrag aber gewünscht, sollte hier besondere Vorsicht bei der Formulierung geübt werden. Hier stehen wir selbstverständlich gerne bei Rückfragen oder Formulierungsvorschlägen zur Verfügung, also melden Sie sich da immer gerne. So, und jetzt zum zweiten Punkt. Ich muss auch einfach aus BAV-Sicht nochmal hervorheben, dass diese strenge Schriftformerfordernis im Nachweisgesetz also einen erheblichen Rückschritt darstellt. Bisher ging die gesetzgeberische Tendenz überwiegend dazu über, dass viele Informationen mit der BAV in Bezug, also die BAV-Bezug hatten, digital oder in Textform erteilt werden konnten, also auch auf europarechtlicher Ebene. Wir hoffen und appellieren hier, dass das Schriftformerfordernis durch den Gesetzgeber noch angepasst wird, insbesondere für die BAV.
Das werden wir sehen. Vielen Dank, lieber Sven. Ich nehme also mit, dass es sich insbesondere bei Neuverträgen zwar grundsätzlich anbietet, die Arbeitsvertragsmuster zu überprüfen und an die neuen Anforderungen anzupassen, es aber doch auch einige Bereiche gibt, wie zum Beispiel die BAV, in der eher Vorsicht vor voreiliger Anpassung geboten ist und sich eher ein informatorisches Hinweisschreiben anbietet. Gibt es denn hierneben noch weitere Bereiche, Julia, bei denen Arbeitgeber vorsichtig sein müssen?
Genau, also ähnliche Überlegungen für die BAV gelten grundsätzlich auch für den Themenblock Arbeitsentgelt. zu dem letztlich die BAV ja auch gehört. Was vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist oder war, ist, dass zum Arbeitsgeld nicht nur Klassiker wie die Grundvergütung, etwaige variable Zahlungen wie Boni oder auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsurlaubsgeld gehören, sondern tatsächlich sämtliche Vergütungsbestandteile. Also auch Provisionen, Tantiemen, Sonn- und Feiertagszuschläge, Überstundenzuschläge oder auch Geldwertevorteile wie private Dienstwagennutzung, ein vergünstigtes Jobticket oder Essensgutscheine und wohl auch freiwillige Leistungen. Obwohl, nur um das einmal angesprochen zu haben, das nicht ganz unumstritten ist. Wird sich wohl erst durch die Rechtsprechung klären. Wir würden allerdings empfehlen, auch freiwillige Leistungen aufzunehmen und diese auch ausdrücklich als solche zu bezeichnen, allein schon um zu vermeiden, dass sich Arbeitnehmende darauf berufen könnten, dass es sich gar nicht um eine freiwillige Leistung handelt, sondern um vereinbartes Arbeitsentgelt und sie dann als Arbeitgeber aufgrund der von meiner Kollegin Beatrice bereits angesprochenen Umkehr der Darlegungslast dann in Beweisnot kommen. Um hier aber flexibel zu bleiben und insbesondere wie bei der BAV auch zu vermeiden, dass ungewollt neue Ansprüche begründet werden, empfehlen wir hier, solche Vergütungsbestandteile in das separate, rein informatorische Hinweisschreiben aufzunehmen und verbunden mit dem Hinweis, den auch mein Kollege Sven gerade schon erwähnte, dass es sich bei dieser Information um eine reine Wissenserklärung handelt und keine Ansprüche begründet werden sollen. Dies hat auch den bereits erwähnten Vorteil, dass Sie das Schreiben jederzeit ändern und damit auch flexibel auf Veränderungen reagieren können. Ob dann natürlich diese einseitigen Änderungen von Vergütungsbestandteilen arbeitsrechtlich zulässig ist oder vielleicht schon in den letzten Jahren in betrieblich Übung gestanden ist, ist natürlich eine andere Frage, die wir da natürlich gerne uns mit Ihnen gemeinsam ansehen. Ähnliches bietet sich übrigens auch für Fortbildung an, insbesondere zum Beispiel, wenn Sie häufig wechselnde Fortbildungsangebote haben. Sofern sich Entgeltbestandteile aus Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen ergeben, besteht natürlich alternativ auch die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen, was der Gesetzgeber ja auch vorsieht, dass auf diese entsprechenden Regelungen verwiesen werden kann. Dazu wird Ihnen dann gleich meine Kollegin Beatrice noch ein bisschen was erzählen. Ganz kurz noch zum Schluss zu erwähnen, dass natürlich neben den einzelnen Vergütungskomponenten auch deren Fälligkeit aufzunehmen ist und die Auszahlungsmodalitäten, also zum Beispiel Überweisungen auf dem Konto oder Barauszahlungen. Das muss jetzt auch alles schriftlich niedergelegt werden.
Danke, Julia. Das war ja eine ganze Liste an Vergütungskomponenten. War das alles, was zum Entgelt geht, was zum Entgelt zählt, Sven, oder hast du da vielleicht noch was?
Nein, Marc, leider nicht. Das war nicht alles. Also Julia hat ja schon Spannung aufgebaut. Aber auch aus BAV-Sicht ist relevant, dass das Nachweisgesetz in der neuen Nummer 7, die ja fast der alten Nummer 6 entspricht, eben von der Höhe und der Zusammensetzung des Arbeitsentgelts spricht. Hintergrund ist hier, warum es für die BAV relevant ist, dass in den meisten Fällen der Arbeitnehmer durch den Dienst bzw. seine Betriebszugehörigkeit beim Arbeitgeber Anwartschaften auf BAV erwirbt. Diese berechtigen ihn bei Eintritt eines sogenannten biologischen Ereignisses, gemeint ist hier Alter, Tod und oder Invalidität, finanzielle Ansprüche gegen den Arbeitgeber oder den entsprechenden Versorgungsträger geltend zu machen. Es ist daher grundsätzlich allgemein anerkannt, dass der BAV damit Entgeltcharakter zukommt. Damit ist jetzt die Spannung quasi weg. Aber als Folge ist auch über die BAV im Rahmen der neu gefassten Nummer 7 zu informieren. Ernst zu nehmen ist diese schon vorher bestehende Pflicht, das wurde ja auch schon angedeutet, nun aber auch hier erst durch die Bußgeldbewährung. Also in der Praxis hat sich somit also einhellig herausgebildet, dass über die BAV zu informieren ist, wobei häufig vertreten wird, dass irgendwie zwischen arbeitgeberfinanzierter und arbeitnehmerfinanzierter BAV zu unterscheiden wäre. Bei der arbeitgeberfinanzierten BAV ist die Lage eindeutig. Ja, über die durch den Arbeitgeber erbrachte BAV-Leistung ist der Arbeitnehmer umfassend zu informieren. Wobei entweder über den konkreten Betrag der Leistung oder aber den Mechanismus der Berechnung Auskunft zu erteilen ist. Da die Formen der BAV-Gestaltung aber sehr unterschiedlich sein können, das ist halt nicht alles passt immer, ist in Sonderfällen auch hier vorsorglich Rechtsrat einzuholen. Bei der arbeitnehmerfinanzierten BAV, das ist die Entgeltumwandlung, bei der durch den Arbeitgeber meist ein Teil des Bruttoentgelts des Arbeitnehmers einbehalten und in Anwartschaften auf BAV umgewandelt wird, ist die Sache offiziell weniger eindeutig. So gibt es hier nicht rechtsverbindliche Äußerungen der Exekutive, dass die Entgeltumwandlung nicht erfasst sein solle. Die Begründung, es handelt sich hierbei ja lediglich um eine Entgeltverwendung des Arbeitnehmers, überzeugt nach unserer Ansicht jedenfalls bezüglich des gesetzlich verpflichtenden Arbeitgeberzuschusses aber nicht. So, Daher empfehlen wir auch bei der arbeitnehmerfinanzierten Entgeltumwandlung, diese in einem separaten Hinweisschreiben zu benennen und auf den nach § 1a Betriebsrentengesetz grundsätzlich zu gewährenden Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15% des umgewandelten Betrages hinzuweisen. Das heißt, es sind im Rahmen der Entgeltumwandlung beide Beträge zu benennen oder aber der Umwandlungsbetrag und die Berechnung des Arbeitgeberzuschusses anzugeben. So, und wenn man beides hat, große Freude, dann muss man auch beides separat ausweisen. So, eine noch offene Frage ist, um das vielleicht noch ein bisschen auszuführen, ob auch über Fälligkeit und Auszahlung der BAV-Leistungen zu informieren ist. Das ist relativ umstritten. Aus den Gesetzesmaterialien geht nach unserer Sicht das nicht hervor, dass über die zusätzlichen Informationen dieser Fälligkeit und Auszahlung zu informieren ist. So sieht auch die neu aufgenommene BAV-Spezialvorschrift in der Nummer 13 im Ergebnis nur eine sehr geringe Pflicht vor, was gegen eine umfassende Informationspflicht des Arbeitgebers aus dem Nachweisgesetz für die BAV sprechen dürfte, also außer zu dem, was wir gerade gesagt haben. Dies ist auch vor dem gesetzlichen Anspruch dem spezialgesetzlichen Anspruch aus dem Betriebsrentengesetz zu sehen, der dem berechtigten Arbeitnehmer auf Verlangen weitreichende Informationsrechte gewährt. Und andererseits ist auch bereits unklar, worauf sich diese beiden Aspekte, Fälligkeit und Auszahlung, überhaupt beziehen sollen. Hier wird eigentlich mit unterschiedlichen Argumenten alles vertreten, von einer Nichtanwendung der Merkmale bis zu einer umfassenden Auskunftspflicht in Bezug auf alle späteren Versorgungsleistungen, was das individuelle Rentenalter umfasst oder halt auch andere weitreichende Informationen, die sehr, sehr schwer zu beschaffen sind und insbesondere bei vielen Arbeitnehmern zu erheblichem Mehraufwand führen. Nach unserer Ansicht kann sich die Informationspflicht, wenn überhaupt, in diesem Zusammenhang aber nur auf den Entgeltcharakter der BAV beziehen. Es kann somit nur über die Häufigkeit der Auszahlung der BAV-Leistung, also etwa in einem monatlichen oder jährlichen Turnus, und die Art der Gewährung informiert werden. Das heißt, ob die Leistung etwa mittelbar in Form einer Einzahlung in eine Direktversicherung, einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Unterstützungskasse eingebracht wird oder aber direkt durch eine unmittelbare Versorgungszusage des Arbeitgebers gewährt wird. Also bisher sind wir der Überzeugung, dass man es mit geringem Risiko gut vertreten kann, von diesen Angaben aber abzusehen.
Das sind ja in der Tat eine ganze Anzahl an Dingen, die man zu beachten hat, wenn man eine betriebliche Altersversorgung anbietet. Bevor wir dann jetzt gleich zum Abschluss nochmal die Einzelheiten der Arbeitszeit und deren Konsequenzen aus dem Nachweisgesetz uns beleuchten, was gibt es denn sonst noch abschließend für Aspekte im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung, die im Rahmen des Nachweisgesetzes zu berücksichtigen sind?
Ja, tatsächlich ist noch die neue Nummer 13 neu in dem Gesetz, in der eine Hinweispflicht vorgesehen ist, den Versorgungsträger der BAV zu benennen. Also wenn diese mittelbar durch einen externen Durchführungsweg betrieben wird. Nach dem Gesetzestext und den Gesetzesmaterialien hat diese Nachweispflicht jedoch nur einen sehr begrenzten Anwendungsbereich. Die Regelung ist letztlich nur auf Zusagen anzuwenden, die mittels einer Unterstützungskasse durchgeführt werden. Andere externe Versorgungsträger sind grundsätzlich aufgrund der Ausnahmevorschrift in Halbsatz 2 der Nummer 13 hiervon befreit. Hintergrund ist hier, dass da das Versicherungsaufsichtsgesetz selbst die Versorgungsträger verpflichtet, Informationen an den Arbeitnehmer weiterzuleiten, sodass für den Arbeitgeber nur im Falle einer Unterstützungskasse eine entsprechende Hinweispflicht besteht, diese Unterstützungskasse mit Namen und Anschrift zu nennen. So, und ich darf mir jetzt erlauben, noch ganz kurz was zu unserer BAV-Praxis zu sagen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die BAV mit Blick auf das Nachweisgesetz meist recht stiefmütterlich behandelt wird. Also vielen Mandanten ist auch die BAV-Umgebung des eigenen Unternehmens nicht wirklich im Detail bekannt, sodass häufig Nachfragen gestellt werden. Leider ist das Nachweisgesetz mit dem eben Gesagten so gestaltet, dass zur Erfüllung der Pflichten aus dem Nachweisgesetz aber schon ein ziemlich umfassender Ritt durch die eigene BAV notwendig ist. Und wir haben jetzt hier noch so ein, zwei helfende Überlegungen zusammengestellt, um vielleicht in die richtige Richtung zu laufen. Also man sollte sich fragen, gibt es eine BAV? Hierzu zählt eben auch die Entgeltumwandlung mit dem Arbeitgeberzuschuss. Zweitens, wie ist diese BAV ausgestaltet? Hierunter fällt die Finanzierung, entweder Arbeitgeber- oder arbeitnehmerseitig, sowie die Frage, wie und mit welchen Mechanismen die BAV gewährt wird. Drittens, wie ist die BAV zugesagt? Wie gleich, da kommt noch ein bisschen ein Hinweis meiner Kollegin Beatrice, die zu Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen etwas ausführt. Aber auch das kann Vorteile haben, wenn man genau weiß, wie es zugesagt worden ist, weil möglicherweise erfüllt die Zusageform selbst bereits das Schriftformerfordernis. Und viertens ist abschließend die Frage zu stellen, wie wird die BAV durchgeführt? Also, was ich eben schon gesagt habe, welcher Durchführungsweg ist gewählt? Und möchte man darüber informieren, um sicherzugehen? Handelt es sich um eine Unterstützungskasse, ist diese Information über den externen Durchführungsweg aber jedenfalls nach Nummer 13, wie eben schon angedeutet, zwingend unter Angabe von Name und Anschrift der Unterstützungskasse. So, und ich bin nochmal so frei und sage, ja, das Nachweisgesetz stellt an diesem Punkt halt eine gute Gelegenheit dar, die eigene BAV-Struktur mal zu hinterfragen und auf Risiken zu prüfen. Und auch da stehen wir als Pensions-Teams von A&O natürlich sehr gerne zur Verfügung.
BAV, wer das macht, der liebt es, das merkt man.
Genau.
Herzlichen Dank, lieber Sven. Kommen wir zum nächsten Themenbereich, auch nicht ganz klein und auch nicht ganz unkomplex, weil sich auch dort eben jüngst neue Veränderungen ergeben haben. Arbeitszeit. Nach der Neufassung des Nachweisgesetzes müssen Arbeitgeber auch weitergehende Angaben zur Arbeitszeit machen als bisher. Heißt das nun, dass Arbeitgeber ihre bestehenden Arbeitszeitmodelle etwa Vertrauensarbeitszeit anpassen müssen?
Genau, also wie du bereits gesagt hast, Marc, hat sich verändert, welche Angaben zur Arbeitszeit gemacht werden müssen. Vor dem 1. August 2022 genügte es hier lediglich Angaben zur vereinbarten Arbeitszeit zu machen. Jetzt ist im Nachweisgesetz vorgesehen, dass der Nachweis neben der vereinbarten Arbeitszeit auch Angaben zu vereinbarten Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit auch Angaben zum Schichtsystem, dem Rhythmus und den Voraussetzungen von Schichtänderungen enthalten muss. Die Angaben bereiten Arbeitgebern dann keine Schwierigkeiten, wenn konkrete Arbeitszeitsysteme im Betrieb bestehen. So dürften Schichtsysteme und Ruhepausen in den meisten Betrieben detailliert in Betriebsvereinbarungen geregelt sein. Dann sind diese lediglich dahingehend zu überprüfen, ob sich hierin auch Regelungen zu Ruhezeiten und den Voraussetzungen von Schichtänderungen finden. Wenn nicht, sind diese entsprechend anzupassen, beziehungsweise kann ein Hinweis auf das Arbeitszeitgesetz, in dem sich Regelungen zu Ruhezeiten finden, und das arbeitgeberseitige Weisungsrecht erfolgen. Problematischer wird es jedoch im Hinblick auf atypische Arbeitszeitmodelle wie die Vertrauensarbeitszeit, die du gerade angesprochen hast. Bei solchen atypischen Arbeitszeitmodellen ist eben keine Vereinbarung über die konkrete Arbeitszeit erfolgt. Ziel der Arbeitsbedingungenrichtlinie, auf die das Nachweisgesetz bzw. jetzt die Änderung zurückgeht, ist es jedoch vornehmlich, mehr Transparenz für Arbeitnehmende zu schaffen. Dies zeigt sich auch daran, dass der Gesetzgeber lediglich die Angabe der vereinbarten Regelungen zur Arbeitszeit verlangt. Eine Pflicht zur Anpassung bisher unwirksamer Arbeitszeitregelungen oder zur Regelung bisher nicht geregelter Arbeitszeitmodelle durch die Hintertür des Nachweisgesetzes dürfte gerade, jedenfalls aus unserer Sicht, nicht erforderlich sein. Es scheint damit vertretbar, nur die vereinbarten Regelungen zu benennen, und zwar nur soweit es solche gibt. Dies gilt jedoch nur im Hinblick auf das Nachweisgesetz. Insbesondere mit Blick, wir hatten es ja jetzt ein paar Mal angesprochen, die jüngste Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung, werden Arbeitgeber nicht daran vorbeikommen, sich mit den bei ihnen bestehenden Arbeitszeitmodellen auseinanderzusetzen. Und diese Problematik besteht unabhängig vom Nachweisgesetz. Das heißt, da sind keine aus unserer Sicht neue Probleme durch das Nachweisgesetz hinzugekommen. Die Probleme bestehen aber unabhängig davon.
Ja, vielen Dank. Und nur mal ganz kurz, vollkommen außerhalb des Themas, jüngste BAG-Rechtsprechung zur Arbeitszeit, Paukenschlag oder nicht, ganz kurz unsere Meinung dazu, lassen Sie sich davon nicht beirren. Aktionismus ist definitiv nicht erforderlich, aber aus unserer Sicht sind die Unternehmen wirklich nicht gut beraten, die nichts machen. Also es ist auf jeden Fall angeraten, so langsam sich Gedanken in die Richtung zu machen, wie können wir das denn eigentlich umsetzen, wenn wir dann es umsetzen, wenn der Gesetzgeber aktiv wird oder wenn die Behörde erstmalig nach 22 Arbeitsschutzgesetz an der Tür klopft und Regelungen vorschreibt. Wenn Sie dann überrascht werden, dann müssen Sie den Regeln hinterherrennen. Jetzt haben Sie noch Zeit vorzubereiten. Und glauben Sie mir, wenn Sie sich vertieft damit beschäftigen, wie Sie es umsetzen, werden Sie ganz schnell auf ganz große Probleme stoßen, insbesondere beim Homeoffice. Also von daher, man liest es in der Presse überall, beruhigende Stimmen, man muss gar nichts machen derzeit. Schauen Sie sich es genauer an, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, kurzer Exkurs, Entschuldigung. Kommen wir wieder zurück zum Nachweisgesetz. Eine Möglichkeit gibt es ja auch. Das Gesetz sieht vor, dass Arbeitgeber zu bestimmten Nachweisthemen auf das Gesetz, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge verweisen dürfen. Beatrice, stellt dies in der Praxis eine Arbeitserleichterung für Arbeitgeber dar oder wie genau haben diese Verweise zu erfolgen?
Genau, in der Tat stellt diese Möglichkeit für viele Arbeitgeber in der Praxis eine Arbeitserleichterung dar. So dürfen Arbeitgeber hinsichtlich des jährlichen Erholungsurlaubs und des Kündigungsverfahrens auf die gesetzlichen Vorschriften verweisen. Die erhebliche Arbeitserleichterung entsteht jedoch dadurch, dass Arbeitgeber hinsichtlich bestimmter Nachweisthemen auf Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge verweisen dürfen. Neben Themen wie der Anordnung von Überstunden und bereitgestellten Fortbildungen betrifft dies vor allem die beiden großen Themenblöcke, nämlich die Vergütung und die Arbeitszeit. In der Praxis tauchen dann jedoch immer wieder Fragen auf, wie genau ein solcher Verweis ausgestaltet werden muss. Und nachdem der Gesetzgeber in Fällen der Arbeitnehmerentsendung explizit klargestellt hat, dass ein Hinweis auf die konkret geltende Bestimmung erforderlich ist, dürfte im Umkehrschluss gelten, dass dies ansonsten wohl nicht der Fall ist. Das heißt, dass jedenfalls bei Verweisen, die jetzt nicht Arbeitnehmerentsendungen betreffen, nicht die konkrete Regelung einer Betriebsvereinbarung oder eines Tarifvertrags genannt werden muss. Fraglich ist dann jedoch, ob der generelle Verweis auf die einschlägigen Regelungen ausreicht. Solche generellen Verweise lauten jetzt am Beispiel von Tarifverträgen etwa, soweit in diesem Arbeitsvertrag nichts Abweichendes geregelt wird, gelten für das Arbeitsverhältnis die im Betrieb geltenden Tarifverträge in ihrer jeweiligen Fassung. Derzeit sind dies nach Kenntnis des Arbeitgebers die Tarifverträge ABC. Dagegen, dass ein solcher sehr allgemeiner Hinweis ausreicht bei einem Verweis, spricht aus unserer Sicht, dass in der Nummer 15 des Paragraphen 2 im Nachweisgesetz geregelt ist, dass ein solcher in allgemeiner Form gehaltener Hinweis bereits generell Teil des Nachweises ist. Das heißt, diesen generellen allgemeinen Hinweis muss man immer machen. Auch hinsichtlich der Vorgängerregelung, also der Vorgängerregelung zur Frage, bei welchen Themen verweise ich und wie darf ich das machen, hatte die Rechtsprechung ebenso die Anforderung eines qualifizierten Verweises aufgestellt. Wir gehen daher davon aus, dass ein entsprechender Verweis auf Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge zwar nicht die konkrete Regelung in dieser Vereinbarung benennen muss, der Verweis jedoch den jeweiligen Tarifvertrag oder die jeweilige Betriebsvereinbarung konkret benennen sollte und zudem, soweit einschlägig, auch auf die dynamische Anwendbarkeit hinweisen sollte. Ein solcher konkreter Verweis, jetzt am Beispiel einer Betriebsvereinbarung für Schichtsysteme, könnte etwa lauten: Das Schichtsystem, Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für Schichtänderungen ergeben sich aus der Betriebsvereinbarung Schichtsysteme in ihrer jeweils gültigen Fassung. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Möglichkeit des Verweisens für Arbeitgeber zu einer Arbeitserleichterung führt. Man muss aber aufpassen, dass diese Verweise konkret genug sind und man konkret benennt, auf welchen Tarifvertrag oder welche Betriebsvereinbarung verweist man und ist diese dynamisch ausgestaltet oder nicht?
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diese abschließenden Hinweise. Sven, Julia, Trixi, vielen, vielen herzlichen Dank für diese wirklich sehr hilfreichen, nützlichen und interessanten Einblicke in die Neuregelung zum Nachweisgesetz. Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, auch herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich darf noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also eine Bußgeldwelle steht uns nicht bevor, aber die Differenzierung zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz ist so einfach nicht. Und einfach zu sagen, Vorsatz liegt nur dann vor, wenn man gar keine Angaben macht und wenn man ein bisschen was gibt, dann könnte eine fehlerhafte Angabe dann maximal fahrlässig sein und kein Bußgeld nach sich ziehen. So einfach wird es nicht sein. Von daher ist durchaus anzuraten, ein bisschen genauer hinzuschauen, was hat man überhaupt für Regeln, wenn ich nochmal den Kommentar von meinem von dir, Sven, aufgreifen darf und die Gelegenheit nutzen, auch mal ins Unternehmen zu schauen, was haben wir denn überhaupt, was bietet sich. Also wir waren auch überrascht, viele unserer Mandanten haben das getan und waren überrascht, was es denn so alles im Unternehmen so an Incentives gibt, die man eben dort noch auflisten kann. Das macht durchaus Sinn. Auch vor dem Hintergrund taktisch natürlich in die Zukunft schauend, wo wird es virulent? Häufig bei Trennungssituationen, wo dann eben ein etwaiger Verstoß gegen das Nachweisgesetz auch von Arbeitnehmern im Rahmen der Vergleichsverhandlungen genutzt werden kann, um die Abfindung noch ein bisschen nach oben zu treiben, in Grenzen. Gut, so zusammengefasst, ganz kurz nochmal ein Kommentar in eigener Sache. Ich habe gerade eben mal reingeschaut, wer denn alles da ist. Ganz viele Bekannte habe ich gesehen. Kurzer Zuruf an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Nächsten Dienstag ist wieder Stammtisch. Wer sich noch nicht angemeldet hat oder wer noch keine Einladung bekommen hat, kurze E-Mail an mich. Ich freue mich, nach 2,5 Jahren mal wieder persönlich alle zu sehen. So, soweit von uns. Ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Wir konnten ein wenig Licht ins Dunkel bringen, oder ins Hellgrau, der Änderung des Nachweisgesetzes. Wenn irgendwelche Rückfragen bestehen, wie gesagt, wir schicken nochmal ein Mailing. Wir schicken ein Mailing auch mit den Links zu unserem Blog und Inside Arbeitsrecht. Zögern Sie also nicht, dort nochmal nachzuschlagen, nachzuhören oder aber auch uns direkt zu kontaktieren. Es ist 13.19 Uhr. Wir hatten geplant eine Stunde, das heißt, wir sind 11 Minuten zu früh. Ich habe irgendwann mal bei irgendeinem Seminar, waren wir in einer ähnlichen Situation, die Seminarleiterin hat was Wunderschönes gesagt, das habe ich mir gemerkt. Ich schenke Ihnen 10 Minuten Ihrer Lebenszeit zurück. Verwenden Sie sie gut. In diesem Sinne, das wünsche ich Ihnen ebenfalls. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns, Sie bald wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss.